Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute ein wenig auf biblische Prophezeiungen eingehen, auf die wir ganz besonders achten sollten, die uns anzeigen, dass die Wiederkunft Christi genaht ist. Nun, wenn ich so etwas sage, dann weiß ich, dass natürlich die Menschen zu allen Zeiten geglaubt haben, Christus würde kommen oder wiederkommen. Und natürlich haben es die frühen Apostel geglaubt, zur Zeit von Jesus Christus, als Jesus Christus starb, auferweckt wurde, in den Himmel einging. Sie meinten, dass er bereits schon zu ihren Lebzeiten zurückkommen würde. Und dann gab es immer wieder Menschen, wie zum Beispiel solche, die zur Zeit des schwarzen Todes, der Pest gelebt haben, die meinten, nun jetzt ist der Augenblick natürlich gekommen. Das sind ja diese Anzeichen, von denen Christus sprach, sodass die Wiederkunft Christi genaht sein müsse. Martin Luther hat gemeint, dass die Wiederkunft Christi in seinem Leben stattfinden würde. Es gab im 19. Jahrhundert immer wieder Menschen, die davon ausgingen, dass Christus zurückkommen würde in ihrer Zeit, zu ihren Lebzeiten, und haben dann auch eine Idee entwickelt der sogenannten heimlichen Entrückung, die also auch auf angeblichen Visionen beruhte. Das waren aber keine göttlichen Visionen, das waren dämonische Ideen. Und so hat es immer und immer wieder natürlich diese Vorstellung gegeben. Und man kann das auch menschlich gesehen verstehen. Man sieht gewisse Anzeichen, man sieht gewisse Katastrophen, von denen ja auch die Bibel spricht, und meint, aha, von daher müsse jetzt die Wiederkunft Christi genaht sein. Auch die Kirche Gottes hat Anfang des letzten Jahrhunderts geglaubt, dass Christus viel früher zurückkommen würde, als dies natürlich geschehen ist. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges sah es ja so aus, dass gewisse Prophezeiungen im Buch Daniel Erfüllung fanden. Und sie haben auch Erfüllung gefunden. Möglicherweise waren es Vorläufer von dem, was noch kommen wird. Aber dann sah man natürlich auch, dass gewisse Prophezeiungen noch nicht in Erfüllung gehen würden zu dem damaligen Zeitpunkt. Und man hatte dann auch begriffen, dass die Wiederkunft Christi dann doch noch nicht so nahe bevorstand, wie man es vielleicht geglaubt hatte. Prophezeiungen wie die Idee, dass durch Massenvernichtungswaffen der gesamte Erdkreis vernichtet werden könnte, alle Menschen ausgerottet werden könnten. Nun, das hat es ja vor der Erfindung der Atomwaffen noch gar nicht gegeben, potenziell. Und so finden wir immer und immer wieder die Situation vor, dass man sich nicht nur auf einzelne, wenige Prophezeiungen in isolierter Weise konzentrieren darf, sondern man muss das Gesamtbild sehen und das Gesamtbild betrachten. Und das werden wir heute einmal näher tun. Wir werden uns heute das Gesamtbild betrachten. Wir werden uns heute einmal anschauen, was die Bibel sagt, was für Prophezeiungen in Erfüllung gehen müssen. Und wir werden auch heute sehen, dass alles dies in der Tat zusammenpasst und bereits heute schon dabei ist, seine Erfüllung zu finden. Von daher wissen wir, dass heute die Wiederkunft Christi sehr nahe herbeigekommen ist. Zunächst einmal geht es um die Verkündigung des wahren Evangeliums. Schauen Sie, auch das ist etwas, was es vor einigen Jahren noch gar nicht hätte geben können. Die Tatsache, dass Jesus Christus uns gesagt hat, und wir wissen dies hier alles in Matthäus, Kapitel 24 und Vers 14, dass dieses Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt verkündigt werden würde zu einem Zeugnis. Und dann würde das Ende kommen. Nun schauen Sie, vor einigen Jahren, als es noch den eisernen Vorhang gab, da war das überhaupt gar nicht möglich. Da konnte man nicht in gewisse Länder vordringen, in Anführungszeichen, um das Evangelium zu verkündigen. Als es das Internet noch nicht gab, war das auch eine sehr schwierige Situation. Man war auf Radio, man war auf Fernsehen angewiesen, auf Fernsehsender. Und wenn sie von den Regierungen kontrolliert waren, dann konnte man in keinster Weise in diese Länder vordringen. Schauen wir uns einmal eine Stelle in Markus Kapitel 13 an. Auch da gibt es natürlich gewisse Probleme, die man sehen muss. Es geht nicht darum, dass jetzt das Evangelium vom Reich Gottes, das wahre Evangelium, und nur das ist das Evangelium, um das es hier geht, allen Menschen verkündigt werden muss. Das ist nicht damit gemeint. In Markus Kapitel 13 und Vers 10 heißt es, und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Unter allen Völkern. Und das ist in der Tat heute der Fall. Wir bekommen Zuschriften aus den ich möchte sagen, unwahrscheinlichsten Ländern von Menschen, die dort leben, die uns über das Internet gefunden haben. Unsere Broschüre, das Evangelium vom Reich Gottes, erklärt Ihnen, dass es hier ein Evangelium ist, was zuvor nicht allen Menschen verkündigt wurde, nicht unter allen Völkern verkündigt wurde. Ein Evangelium wurde vielleicht verkündigt, aber es war nicht das wahre Evangelium vom Reich Gottes. Es geht aber auch nicht nur um die Evangeliumsverkündigung vom Reich Gottes, wie man es heute so sieht, dass man meint, aha, das Reich Gottes wird auf Erden errichtet werden. Das ist natürlich Teil dieses Evangeliums. Es geht auch um eine warnende Botschaft, um eine Warnung, die auch ausgesprochen werden muss vor der Wiederkunft Christi. Jesaja Kapitel 58. Jesaja 58, das sagt uns Folgendes in Vers 1. Jesaja 58 und Vers 1. Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Man muss natürlich wissen heute, wer das Haus Jakob ist, das Haus Israel. Heute sind die Nachfahren des Hauses Israel in Länder zu finden, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika, wie zum Beispiel Großbritannien, wie zum Beispiel Kanada, Australien, Neuseeland und andere englischsprachige Länder. Und das heißt hier, wir sollen dem Hause Jakob seine Sünden verkündigen. Und das tun wir. Und wir zeigen auch, wie schlimm die Zustände sind in Amerika, in Großbritannien, in anderen englischsprachigen Ländern. Und Gott nennt das amerikanische Volk ein gottloses Volk. Das steht so in der Bibel. Ich mache das nicht irgendwie mir zu einer freudigen Situation. Darum geht es gar nicht, in keinster Weise. Im Gegenteil, wir wollen ja, dass die Menschen aufwachen. Aber sie mögen zu Gott beten, sie mögen Gott anbeten. Aber Gott nimmt diese Religion, diese Anbetung nicht an. Schauen wir uns einmal Hesekiel 33 an. Hesekiel 33 und Vers 1. Hesekiel 33 und Vers 1. Und das Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk. Wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen, denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen, darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davon bringen. Vers 6, wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst und sein Volk nicht warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der wohl um seiner Sünde willen weggenommen, aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Und wir warnen das amerikanische Volk, wir warnen das englische Volk, wir warnen aber auch das deutsche Volk. Wir warnen alle Menschen, dass Krieg kommen wird. Ein nuklearer dritter Weltkrieg ist prophezeit, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, aufgrund der Sündhaftigkeit der Menschen. Schauen wir uns eine Stelle in Zephania an. Zephania, Kapitel 1. Denn es geht nicht nur um die Nachfahren des Hauses Israel und auch Juda, die heutigen Juden. Es wird hier mehr gesagt in Zephania, Kapitel 1. Und lesen wir einmal in Vers 2. Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer wegraffen. Ich will zu Fall bringen die Gottlosen. Ja, ich will die Menschen ausrotten vom Erdboden, spricht der Herr. Es geht hier nicht nur um ein einzelnes Volk. Schauen Sie in Vers 3 von Kapitel 2. Da heißt es, suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zornes des Herrn. Und dann auch in Kapitel 3, Zephania 3 und Vers 8. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis auf den Tag, an dem ich als Kläger auftrete, denn mein Recht ist es, Völker zu versammeln und Königreiche zusammenzubringen, um meinen Zorn über sie auszuschütten, ja, alle Glut meines Grimmes, denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden. Aber dann wird auch in Vers 12 etwas Wichtiges gesagt. Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk. Die werden auf des Herrn Namen trauen. Einige werden überleben. Und darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber nicht viele. Und bis vor kurzem war es nicht möglich, dass sich der Mensch in seinem Wahn, in seiner Gier, in seinem Neid, in seiner Eifersucht, in seiner Mordlust durch Massenvernichtungswaffen sich selbst ausrotten könnte. Aber jetzt ist das möglich geworden. Und so sollen wir und müssen wir auf zunehmende Kriege achten, auf dämonisch inspirierte Gewalttaten, die immer und immer stärker werden. Man hört ja fast täglich oder wöchentlich von Idioten, die da herumschwirren mit Waffen, mit anderen schlimmen Dingen und da Leute wahllos niedermähen und von den Kriegen, Bürgerkriegen und größeren Kriegen gar nicht die Rede. Wie kommt das? Wie kommt es zu dieser Gewaltwelle, die es vorher in diesem Maße ja noch nie so gegeben hat? Nun, Offenbarung Kapitel 12 und Vers 12 sagt uns dies. Und einige werden natürlich als geistig beschränkt und geistig krank dargestellt, und das kann durchaus auch der Fall sein, aber Satan und seine Dämonen stecken dahinter. Das müssen wir begreifen. Offenbarung Kapitel 12 und in Vers 12. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen, denn Satan wurde jetzt aus dem Himmel herausgeschleudert, er hatte keinen Zutritt mehr zu Gott. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat, und dann wird die große Trübsal beginnen. Schauen Sie, das ist etwas, was uns noch bevorsteht, aber wir sehen Satans Zorn. Wir sollten Satans Zorn in aller Welt erkennen. Ob es jetzt Amerika ist, ob es jetzt England ist, ob es jetzt Deutschland ist, Österreich, Italien, Spanien, wer immer hier mit eingeschlossen werden kann. Satans Zorn ist so gewaltig geworden in den letzten Jahren. Es ist kaum noch sich vorzustellen, dass es noch schlimmer werden könnte, aber es wird noch schlimmer werden. Und zunehmender Antisemitismus, gerade auch in Europa, wird zunehmen, wird bemerkbar sein. Und dieser Antisemitismus richtet sich auch gegen Gottes Kirche. Wir werden ja heute schon so quasi als Juden angesehen, da wir ja nun den Sabbat halten, da wir ja nun die heiligen Festtage halten, da wir kein Schweinefleisch essen. Ach, ihr seid ja alles Juden. Antisemitismus, auch eine von Satan inspirierte Ideologie, wird zunehmen und wird sich gegen Gottes Volk richten. Und damit verbunden ist der zunehmende Einfluss von rechtsradikalen Parteien, von Populisten, die so ihre schrecklichen Ansichten zum Besten geben. Hört sich vielleicht manchmal sehr gut an. Man muss sich ja schützen vor diesen schlimmen Mördern, die daherkommen aus anderen Ländern. Aber alles dies ist Teil der Strategie von Satan, um gerade auch seine Kirche, die Kirche Gottes, zu zerstören. Wir werden von zunehmenden Katastrophen hören. Wir werden von Erdbeben hören, mit Tsunamis, schrecklichen Tsunamis. Wir sprechen alle von The Big One. In anderen Worten, das Erdbeben, das ja schon seit langem erwartet wird, dass Kalifornien total möglicherweise ausmerzen wird. Das Erdbeben wird kommen. Wer da keinen Schutz hat vor Gott und von Gott, der wird sehr zu bedauern sein. Wir werden von zunehmenden Waldbränden hören. Wir haben jetzt ja von diesen Waldbränden auch hier in Kalifornien gehört. Die schlimmsten Waldbrände, die es je im Staat Kalifornien gegeben hat, historisch gesehen. Wir werden von Vulkanausbrüchen hören. Wir werden von Hungersnöten hören. Wir werden von Seuchen hören. Nun gut, Hungersnöte hat es immer gegeben, Seuchen hat es immer schon gegeben, Erdbeben hat es immer schon gegeben, auch Waldbrände, Vulkanausbrüche, aber sie werden in Intensität zunehmen. Sie werden schlimmer und schlimmer werden und auch häufiger. Lukas Kapitel 21 sagt uns etwas hierzu. Lukas 21, die Verse 10 und 11. Lukas 21 und die Verse 10 und 11. Dann sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Aus kleineren Kriegen, Bürgerkriegen, würden Weltkriege werden. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse vom Himmel her, große Zeichen geschehen. Die Lutherbibel 2009 schreibt, es werden schreckliche Dinge und große Zeichen vom Himmel her geschehen. Darauf werden wir gleich eingehen. Aber zunächst einmal noch etwas zu den Waldbränden, gerade auch in Amerika. In Jesaja Kapitel 1 meinen wir nicht, dass das, was wir jetzt erlebt haben, das Ende des Kapitels ist. Im Gegenteil, es wird schlimmer und schlimmer werden. Jesaja Kapitel 1 und lesen wir Vers 7. Da heißt es, euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Und wenn Sie Bilder gesehen haben von zum Beispiel der Stadt Paradise, durch die meine Familie und ich einmal sogar durchgefahren sind, glaube ich sogar auch übernachtet haben einmal, die ganze Stadt existiert nicht mehr. In Hesekiel 21, Hesekiel 21, die Verse 1 bis 5. Hesekiel 21 und die Verse 1 bis 5. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, richte dein Angesicht nach Teman hin und rufe nach Süden und weissage gegen den Wald im Südland und sprich zum Wald im Südland, höre des Herrn Wort, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will in dir ein Feuer anzünden, das soll jeden grünen und jeden dürren Baum verzehren, dass man seine Flamme nicht wird löschen können, sondern es soll durch sie jedes Angesicht versenkt werden, vom Südland bis zum Norden hin, und alles Fleisch soll sehen, dass ich der Herr es angezündet habe und niemand es löschen kann. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, sie sagen von mir, redet ja nicht immer in Rätseln. Und auch hier werden wir öfters darauf angesprochen und ja, was soll das denn alles? Und das ist doch alles in der Bibel nur so gleichnishaft und das sind doch alles jüdische Mythen und so weiter und so fort. Man versteht nicht, man will nicht verstehen, dass Gott eine Warnung gibt, heute eine Warnung gibt, zu dieser Zeit eine Warnung gibt, dass sein Zorn bald entbrennen wird über diese Welt und dass wir noch Zeit haben, uns zu bekehren, noch Zeit haben zu bereuen, aber nicht mehr allzu lange. Die meisten wollen davon nichts wissen. Wir werden auch von dem zunehmenden Einfluss der katholischen Kirche hören und der Annäherung der evangelischen Kirche zur katholischen Kirche, der Mutterkirche. Und die evangelische Kirche, die sich abgespalten hat, und die ganzen evangelischen Gruppen, die sich abgespalten haben von der katholischen Kirche, sind die Töchterkirchen. Die werden zu ihrer Mutter zurückkehren. Und dieser Zugang, diese Erweiterung wird sich natürlich auch wiederum gegen alle richten, alle Gruppierungen richten, die sich nicht der ökumenischen Bewegung unterstellen wollen, die sich nicht der Herrschaft der katholischen Kirche unterstellen wollen, die eben, wie ich sagte, in der letzten Predigt so als Kulte, als Sekten bezeichnet werden. Der mit dem Antisemitismus verbundene Hass gegenüber solchen Gruppierungen wird sich auf mannigfaltige Weise entladen. Und die Bibel zeigt das deutlich. In Offenbarung Kapitel 17. Nun, einige verstehen Offenbarung 17 keineswegs. Sie meinen, das sei eine Beschreibung des Islam, der sich irgendwie jetzt gegen das christliche Europa wenden würde. Das ist damit in keinster Weise gemeint. Es geht hier um eine Beschreibung, ich zeige es Ihnen nun, der katholischen Kirche und der anderen Kirchen, die sich der katholischen Kirche unterstellen werden. Offenbarung 17 und Vers 5 und diese Annäherung, die geschieht ja heute bereits. Da heißt es, auf ihrer Stirn war geschrieben mein Name. Ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurer und aller Gräuel auf Erden, die Lutherbibel 2009 schreibt, die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Vers 6, und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Diese Frau wird beschrieben als jemand, eine gefallene Frau, die abgefallen ist von der Wahrheit, mit anderen Worten, zu einem gewissen Grade hat sie scheinbar die Wahrheit gekannt, ist dann aber schon im Zeitpunkt ihrer Entstehung abgefallen, hat zum Beispiel die Dreieinigkeit dann gelehrt, obwohl vorher die Dreieinigkeit noch nicht gelehrt wurde, hat dann zum Beispiel den Sabbat abgeschafft, durch den Sonntag ersetzt, obwohl sie genau weiß, dass der Sabbat nach wie vor der Tag ist, der in der Bibel beschrieben ist. Und wir lesen, dass diese Frau auf einem Tier sitzt, mit sieben Häuptern, sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und wir werden gleich sehen, wer diese zehn Hörner sind. Und die sieben Häupter, das sind die sieben letzten Auferstehungen des sogenannten Heiligen Römischen Reiches. Hat mit dem Islam in keinster Weise irgendetwas zu tun. Unsere kostenlose Broschüre, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. gibt Ihnen soweit sehr viel Information. Und interessant ist, dass Herr Macron letztens von einer Wiederauferstehung, einem Neubeleben von Europa gesprochen hat und von einem deutschen Reich wurde gesprochen in Frankreich und natürlich auch von einer europäischen Armee. Aber lesen wir weiter in Offenbarung 17 und Vers 9. Da heißt es, hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge oder sieben Hügel, wie die gute Nachricht es bringt, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige, die letzten sieben Auferstehungen des sogenannten Heiligen Römischen Reiches. Und dann lesen wir in Vers 18, und die Frau, die du gesehen hast, also diese Frau, die jetzt auf sieben Hügeln sitzt, das ist die große Stadt, wie es heißt, die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Und dann Offenbarung Kapitel 19 und Vers 2, denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Schauen Sie, alles dies passt ja auf den Islam in keinster Weise, der hat ja gar nicht existiert, als damals das Heilige Römische Reich in Existenz gelangte. Nein, es ist dieses Heilige Römische Reich, diese Kombination zwischen Kirche und Staat, die es immer dann seit dem Zeitpunkt gegeben hat und die auch noch einmal in Erscheinung treten wird. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 21 an. Lukas 21 und angefangen in Vers 12. Lukas 21 und Vers 12. Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und werden euch verfolgen. Wir hatten gerade von der Verfolgung gesprochen. Und werden euch aber antworten in Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Und das wird euch widerfahren zu meinem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen, noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden, und sie werden einige von euch zu Tode bringen, und ihr werdet gehasst sein von jedermann, um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupte soll verloren gehen, seid standhaft, und ihr werdet euer Leben gewinnen. Das ist ja historisch immer geschehen. Die kleinen Gruppierungen, die kleineren Sekten, sagen wir einmal, wie die Welt sie sieht, mit anderen Worten, die wahre Kirche Gottes wurde immer verfolgt von der großen etablierten christlichen Gemeinschaft. Nicht vom Islam, von der christlichen Gemeinschaft. Darum geht es hier. Und das wird angesprochen in Offenbarung Kapitel 17. Auf was wir weiter achten müssen, ist die Tatsache, dass die Bibel uns klar und deutlich sagt, dass ein dritter Tempel in Jerusalem erbaut werden wird. Wir sehen bereits Anzeichen hierfür. Wir hören mehr und mehr von dem Bau des dritten Tempels, der Vorbereitung für den Bau des dritten Tempels. Wir wissen bereits jetzt schon, dass die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt worden ist. Es gibt Gespräche darüber, dass es vielleicht auch Kanada tun wird. Es ist möglich, dass auch Australien und Großbritannien es tun werden. Wir wissen, dass es zu dem Beginn von Opfern kommen wird in Jerusalem. Die Juden werden wieder beginnen, Tieropfer zu bringen, und zwar auf dem Tempelberg. Vielleicht schon vor Beginn des Baus des Tempels. Das kann sein, dass das bereits vorher anfängt, aber im Hinblick auf den Bau des Tempels. Aber der Tempel wird gebaut werden. Und dies wird zu Beginn der großen Trübsal geschehen. Das wird zu der großen Trübsal wiederum führen. Schauen Sie, es wird uns klar und deutlich gesagt, dass der Mann der Sünde, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, im Tempel Gottes sein wird und von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Nun, das kann ja nicht der Fall sein, wenn es keinen Tempel gibt. Und das wird in Jerusalem stattfinden. In gleichem Maße, wie alles dies sich entwickeln wird, lesen wir auch von einem zunehmenden Abfall von Kirchenmitgliedern heute von der Wahrheit. Wir gehen nicht zurück auf die Situation, den Zeitpunkt, wo, sagen wir mal, die katholische Kirche gegründet wurde, als es diesen Streit gab zwischen, soll man den Sabbat halten, den Sonntag halten, soll man Passa weiterhalten oder Ostern. Das ist ja alles in der fernsten Vergangenheit. Nein, wir reden heute. Und heute werden sich Kirchenmitglieder mehr und mehr dazu versteigen, von der Wahrheit abzufallen. Und das wird bereits vor der großen Trübsal beginnen, aber seinen Höhepunkt in der großen Trübsal erreichen. Ich hatte in der letzten Predigt Ihnen einige Stellen vorgelesen über den kommenden Abfall. Ich möchte hier ein paar weitere Stellen vorlesen, die ich da in der letzten Predigt noch nicht gelesen habe. Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8 und in Vers 13. Lukas 8 und Vers 13. Die aber auf dem Fels sind, das sind die, wenn sie das Wort Gottes hören, dann nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das ist prophezeit. Gott kennt ja das Herz der Menschen, er weiß ja, was geschehen wird. In 1. Timotheus lesen wir Kapitel 4 und Vers 1. 1. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen. Wer steckt dahinter wiederum? Satan und seine Dämonen. Aber mit diesen Prophezeiungen sind Warnungen verbunden. Warnungen, die man nicht ignorieren sollte. 5. Mose Kapitel 11 zum Beispiel wird Folgendes gesagt. 5. Mose Kapitel 11 und in Vers 16. Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an. Das war die Warnung. Man fällt von der Wahrheit ab, man betet andere Götter an. Andere religiöse Überzeugungen nimmt man an. Das ist die Warnung, auch in Zephania. Wir hatten ja gerade eben im Buch Zephania gelesen. Schlagen wir es noch einmal auf. Zephania, und zwar in Kapitel 1. Zephania Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle, die in Jerusalem wohnen, und will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal, dem Sonnengott Baal, noch übrig ist, dazu den Namen der Pfaffen und Priester und die auf den Dächern anbeten des Himmels her, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören und zugleich bei Milkom, einem Götzen, und die vom Herrn abfallen und die nach dem Herrn nichts fragen und ihn nicht achten. Man kann auch diesen Synkretismus betreiben, dass man auf der einen Seite christliche Werte übernimmt, vielleicht sogar auch Gott, den christlichen Gott anbetet oder meint, ihn anzubeten, aber gleichzeitig sich dann mit heidnischem Gedankengut abgibt, was hier genau der Fall war. Und man vermischt das jetzt alles und Gott wird einen solchen religiösen Dienst nicht anerkennen. In Hebräer lesen wir Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6. Und die Verse 4 bis 8. Hebräer Kapitel 6 und in Vers 4. Da heißt es, es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, die vielleicht eine Zeit lang geglaubt haben und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße, die Menge Bibel schreibt, zur Sinnesänderung, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Unmöglich. Wenn man den Punkt erreicht hat, wo man den Heiligen Geist erlangt hat, und dann aufgrund von irgendwelchen Prioritäten, die man sich dann in seinem Leben vorstellt, den Heiligen Geist wieder verliert, dann ist eine weitere Reue, eine weitere Sinnesänderung nicht mehr möglich. Warum? Weil man nicht mehr bereuen will, weil man seine Gesinnung nicht mehr ändern will. Die Warnung bezog sich damals auch auf die Kirche Gottes. In Offenbarung Kapitel 2 und Vers 5, und sie bezieht sich heute ganz klar auf die Kirche Gottes. Es geht nicht darum, wenn von dem Abfall die Rede ist, dass jetzt, sagen wir mal, die katholische Kirche größer wird, die wird zwar auch mehr einflussreich werden, das ist schon richtig, aber die Warnung geht ganz eindeutig an die Kirchenmitglieder der wahren Kirche Gottes. Und ich spreche jetzt alle Organisationen an, die Teil des Leibes Christi sind. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 5, da sagt nämlich hier Christus der damaligen Gemeinde in Ephesus: Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Die Lutherbibel 2009 schreibt: Denke daran, wovon du abgefallen bist, und kehre um. Und wiederum, wenn hier von Buße die Rede ist, kehre um. Umkehr, das ist damit gemeint. Reue, Umkehr, Sinnesänderung, Sinneswandlung, aufhören, das Falsche zu denken, beginnen, das Richtige zu denken, aufhören, das Falsche zu tun, beginnen, das Richtige zu tun. Man macht eine Kehrtwendung. Christus sagt hier: Denke daran, was du getan hast, dass du abgefallen bist von dem, was du einmal wusstest. Kehre um. Kehre um. Und Christus sagt ja auch, das ist das, was der Geist allen Gemeinden sagt, allen Kirchen, nicht nur der damaligen Kirche von Ephesus. Jedem Einzelnen heute wird diese Warnung mitgegeben. Kehren wir zu 2. Timotheus, Kapitel 2 zurück. Ein Beispiel, wie das bereits schon geschehen ist. Das sollte uns eine Warnung sein. 2. Timotheus, Kapitel 2 und die Verse 16 bis 18. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu gottlosem Wesen, und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen, und bringen einige vom Glauben ab. Nun, heute würde man das nicht unbedingt sagen, nicht wahr? Die Auferstehung ist bereits geschehen, wir sind bereits schon auferstanden. Einige lehren auch das heute. Sie sagen, wir sind bereits schon wieder geboren, wenn wir den Heiligen Geist erlangen. Wiedergeboren sind wir in keinster Weise. Wiedergeboren werden wir sein, wenn wir im Reich Gottes sind, als Gottwesen. Dann werden wir nämlich Geist sein. Zurzeit sind wir wiedergezeugt. Das griechische Wort genau bezieht sich sowohl auf die Zeugung als auch auf die Geburt und sowohl auch den Prozess von Zeugung und Geburt. Und man muss das richtige Wort natürlich anwenden. Und wenn die Übersetzer natürlich die Ahnung nicht haben, worum es eigentlich geht, dann werden sie falsche Worte benutzen. Und die meisten Christen heute meinen, sie seien bereits schon wiedergeboren. Sie meinen vielleicht nicht, sie sind bereits schon auferstanden und im Reich Gottes. Einige meinen auch das, wenn sie sagen, ja, die Kirche, das ist ja das Reich Gottes, da sind wir bereits schon drin. Schauen Sie, es ändert sich nicht allzu viel. Aber was sagt Paulus? Die bringen einige vom Glauben ab, sogar in der Kirche. Die wenden sich an diese falschen Lehren. Und wie viele in der Vergangenheit haben das getan? Wenden sich an falsche Lehren. Aber wir sollen das eben nicht tun. Wir sollen aufpassen, dass uns das nicht geschieht. Nun, schauen Sie, ich habe schon ein paar Mal von der großen Trübsal jetzt gesprochen. Die große Trübsal wird kommen. Es ist dies eine Zeit weltweiter Kriege mit nuklearen, biologischen und chemischen Waffen. Wie ich eben schon sagte, das hat es vorher, vor einigen Jahren noch, gar nicht gegeben, diese Möglichkeit. Aber was sagt uns Christus in Matthäus Kapitel 24. Er spricht ja hier von einer großen Trübsal, die kommen wird. Matthäus 24, die Verse 21 und 22. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, heißt es hier. Die Lutherbibel 2009, eine große Trübsal, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Es geht hier um das physische Überleben. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Wir hatten ja bereits gelesen, dass einige dann noch leben werden. Ein kleiner Rest, aber nicht allzu viele Menschen werden überleben. Werden dann im Millennium weiterleben und dann auch wiederum Kinder gebären. Und Christus wird dann für 1000 Jahre auf dieser Erde über die Menschen regieren. Und Sie und ich haben das Potenzial, mit und unter ihm als Gottwesen zu regieren, wenn wir heute berufen sind dazu, wenn wir heute von Gott dazu auserwählt worden sind, im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi zu Gottwesen zu werden. In Markus Kapitel 13 und Vers 19 wird noch etwas hinzugefügt. Markus 13 und Vers 19. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, Luther Bibel 2009 schreibt wiederum Trübsal, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Sie können nachher die Parallelstelle in Daniel Kapitel 12 und Vers 1 lesen, wo ebenfalls von dieser Zeit die Rede ist. Was wird diese große Trübsal ausmachen? Worum geht es zunächst einmal? Es geht zunächst einmal um einen Krieg zwischen Kontinentaleuropa und den Vereinigten Staaten, Großbritannien, möglicherweise auch Länder wie Australien, Kanada und den Staat Israel. Auf der einen Seite wird es zunächst einmal Kontinentaleuropa sein. Auf der anderen Seite, alle diese Länder, die ich gerade genannt habe, die werden gegeneinander Krieg führen. Und Kontinentaleuropa wird diesen Krieg gewinnen. In Hesekiel Kapitel 6 wird dies klar und deutlich gesagt. Nur, das heißt jetzt nicht, dass Kontinentaleuropa in irgendeiner Form gerechter ist als diese anderen Länder. Die sind alle sündhaft. Und nachher wird auch Kontinentaleuropa zerstört werden, aber das kommt später. Zunächst einmal in Hesekiel Kapitel 6 und in Vers 6. Überall, wo ihr wohnt, und die Rede ist hier das Haus Israel, die modernen Nachfahren des Hauses Israel. Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden. In Hesekiel 7 und Vers 14. Lasst sie die Posaune nur blasen und alles zurüsten. Es wird doch niemand in den Krieg ziehen, denn mein Zorn ist entbrannt über all ihren Reichtum. Schauen Sie, heute wird von der großen Armee von Amerika gesprochen. Nur die Tatsache, dass keiner es wagen würde, Amerika anzugreifen. Gott sagt, es wird geschehen und es spielt keine Rolle, was Menschen, Populisten, radikale Nationalisten sagen mögen. Oder auch Linksgerichtete. Es spielt gar keine Rolle, wer was sagt. Denn Gott sagt, es wird dazu nicht kommen. Amerika wird vernichtet werden, egal wie groß die Armee sein mag. In Hesekiel 12 und Vers 16. Alles das Geld, was zurzeit verpulvert wird, um eine große Armee wieder in Amerika zu bauen oder auch in Europa, ist nutzlos. Ist nutzlos. Verschwendung. Hesekiel, Kapitel 12 und Vers 16. Aber ich will von ihnen einige wenige übrig lassen vor dem Schwert, Krieg, dem Hunger und der Pest. Schauen Sie, das sind dann die Konsequenzen. Krieg führt natürlich dann auch zu weltweitem Hunger und dann natürlich auch zu weltweiten Seuchen. Das wird alles kommen. Das ist klar und deutlich prophezeit. Einige werden überleben, weil sie Gottes Schutz haben. Die meisten Menschen werden nicht überleben, weil sie eben Gottes Schutz nicht haben. Schauen wir uns das Buch Hosea an. Hosea, Kapitel 9. Hosea 9 und lesen wir Vers 3. Auch hier wiederum geht es um den Krieg gegen Amerika und gegen England hauptsächlich. Hosea 9 und lesen wir Vers 3. Sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim, hauptsächlich eine Bezeichnung für Großbritannien, muss zurück nach Ägypten in ägyptische Gefangenschaft. Nicht unbedingt, dass sie in das Land Ägypten zurück müssen, aber es geht um die ägyptische Gefangenschaft. Und muss in Assyrien, einige sagen das Land Assyrien, unreines Essen. Assyrien, man muss wissen, wer Assyrien ist. Das sind die Nachfahren, die man heute in Deutschland findet, in Österreich findet. Wir haben Broschüren darüber veröffentlicht. Deutschland eine Prophezeiung, die das klar beweisen. Sie müssen in Assyrien Unreines essen, weil sie dorthin verschleppt werden. Und wir lesen auch in Kapitel 11 und in Vers 5. Da sehen wir, wer dann letztendlich über gerade auch England herrschen wird. Aber auch Amerika ist hiermit eingeschlossen. Er muss zurück nach Ägyptenland und Assur wird sein König sein. Sie haben sich geweigert, umzukehren. Nun, die Juden werden in der Tat auch in Ägypten, im Ägyptenland versklavt sein. Es heißt nicht, dass die Amerikaner und Engländer dort versklavt sein werden, aber sie werden als Kriegsgefangene, diejenigen, die überlebt haben, möglicherweise in der Gefangenschaft von Assyrien beherrscht werden. Nun, Was bedeutet dies alles? Das bedeutet zunächst einmal, dass es zu einer Verschlechterung der Verhältnisse zwischen Europa und Amerika, England und Israel kommen wird, kommen muss. Und wir sehen das ja bereits, wie das denn seinen Anfang genommen hat. Alle diese Länder werden von allen anderen Ländern verlassen sein. Wir werden von mehr und mehr innenpolitischen Zerwürfnissen hören. Unter Präsident Trump ist das ja bereits jetzt schon der Fall. Man spricht bereits heute schon von einem kommenden Bürgerkrieg in Amerika. Aufgrund der unglaublichen Uneinigkeit, die in Amerika herrscht. Wir werden von mehr und mehr Nationalismus hören. Führer, die sich Nationalisten nennen. Amerika über alles. Deutschland über alles. Österreich über alles. Was auch immer alles über alles ist. Nationalismus, ich will es klar und deutlich sagen, ist total gegen Gottes Gesetz. Nationalismus hat mit der Liebe Gottes für Gott und den Nächsten nichts zu tun. Wenn von den Dämonen des Nationalismus gesprochen wird, sollte man das sehr ernst nehmen. Was sagt Gott hierzu im Buche Amos, Kapitel 9? Amos, Kapitel 9. Und lesen wir die Verse 7 bis 10. Amos Kapitel 9, die Verse 7 bis 10. Denn diese Idee des Nationalismus, des falsch verstandenen Patriotismus, könnte man sagen, die hat es ja auch damals im damaligen Israel gegeben, im Haus Israel. Sie gibt es auch heute natürlich ganz besonders in Amerika, wie das wieder zum Tragen kam. Auch in England. Natürlich auch in England. Hosea 9, Vers 7. Seid ihr Israeliten mir nicht gleich wie die Kuschiter hier, Kuschiter Äthiopien, spricht der Herr. Habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaphtor und die Aramäer aus Kir? Siehe, die Augen Gottes des Herrn sehen auf das sündige Königreich, dass ich es vom Erdboden vertilge, wiewohl ich das Haus Jakob nicht ganz vertilgen will, spricht der Herr. Denn siehe, ich will befehlen, das Haus Israel und allen Heiden schütteln lassen, gleich wie man mit einem Sieb schüttelt und kein Stein zur Erde fällt. Alle sind an meinem Volk, sollen durch Schwert sterben, die da sagen, es wird das Unglück nicht so nah sein, noch uns begegnen. Schauen Sie, wie dieser falsche Nationalismus die Menschen eine Sicherheit wiegt, die aber trügerisch ist. Und wie damals Gott Israel aus Ägyptenland, das aus der ägyptischen Gefangenschaft geführt hat, hat er auch die Philister aus der Gefangenschaft von Kaphtor geführt. Er sagt, mir sind alle Menschen gleich. Ich bin niemand, der die Person ansieht. Ich bin auch niemand, der das Land ansieht, in dem Sinne, dass andere deshalb zerstört werden, weil ich halt nur dieses Land jetzt liebe. Darum geht es eben gar nicht. Und wir müssen das auch begreifen. Nationalismus hat sehr viel Unheil angerichtet in der Vergangenheit und wird es wieder tun. In der Zukunft. Und wahre Christen sollten nichts, aber absolut gar nichts damit zu tun haben. Aber interessant ist auch, dass es zu einem Zerwürfnis zwischen Amerika und England und Israel, dem Staat Israel, kommen wird. Die sind zurzeit noch so Freunde, vielleicht die einzigen Freunde. Deutschland hat sich ja nicht entblößt, da schreckliche UN-Versammlungsbeschlüsse mitzutragen, sodass sogar die Bild-Zeitung geschrieben hat, ja sieht so die deutsch-israelische Freundschaft aus. Nun, real betrachtet hat es die eigentlich nie gegeben. Vordergründig vielleicht ein wenig. Aber die Situation wird ja nun die sein, dass sich ganz besonders auch Europa, wie wir gleich sehen werden, gegen Israel wenden wird. Und ich spreche jetzt vom Staat Israel auch. In Jesaja Kapitel 9 und Vers 20, da wird Folgendes gesagt. Man fängt mit Vers 19 besser an, um den Zusammenhang zu sehen. Sie verschlangen zur Rechten und litten Hunger, sie fraßen zur Linken und wurden doch nicht satt. Ein jeder fraß das Fleisch seines Arms, Manasse, den Ephraim, Ephraim, den Manasse. Und sie beide miteinander gegen Juda. Juda, der heutige Staat Israel. Ephraim, hauptsächlich das Vereinigte Königreich, Manasse, die Nachfahren in den Vereinigten Staaten. Alle diese Länder werden gegeneinander sogar sich zerfleischen. Diese innerpolitische Problematik, sogar innerhalb der Länder und dann innerhalb der befreundeten Länder, wird zunehmen in dem Maße, dass man keinerlei Freundschaft mehr kennt. Brexit kommt. Man spricht heute nach wie vor von der Möglichkeit vielleicht eines zweiten Referendums und dass es vielleicht dann doch gar nicht zu einem Brexit kommt. Brexit ist von vornherein schon seit vielen, vielen Jahren von uns als eine Realität dargestellt worden. England, das Vereinigte Königreich, wird Europa verlassen. Das war klar und deutlich prophezeit. Und auch die Idee, dass sich vielleicht jetzt England an Deutschland wenden könnte, um Hilfe zu erlangen, das hört man auch immer und immer wieder. Wissen Sie, dass die Bibel das auch beschreibt, aber als vergeblich darstellt, als etwas, was nicht erfolgreich sein wird? Hosea, Kapitel 5 und Vers 13. Hosea 5 und Vers 13. Als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür oder seine Wunde, da zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum Großkönig, wörtlich zum König Jareb, wie auch die Lutherbibel 2009 es bringt, ein zukünftiger Herrscher über Assyrien, dem modernen Assyrien. Aber der kann euch nicht heilen, noch euer Geschwür entfernen. Das Geschwür bezieht sich auf Juda. Auch die Juden werden versuchen, der Staat Israel wird versuchen, von Deutschland Hilfe zu erlangen. Einige Übersetzungen haben das sogar auch, dass sowohl Ephraim als auch Juda sich an Assur wenden werden. Aber der wird nicht helfen. Wird auch nicht helfen können. Wird auch nicht helfen wollen. Und dann in Hosea Kapitel 12, das ist auch eine sehr interessante Stelle hier. Hosea Kapitel 12, und lesen wir Vers 2. Es geht hier um Ephraim wiederum hauptsächlich, weidet den Wind, es läuft dem Ostwind nach, täglich mehrt es Lüge und Gewalt, sie schließen mit Assur einen Bund und bringen Öl nach Ägypten. Auch hier wiederum wird diese finanzielle Situation dargestellt zwischen, sagen wir einmal, Deutschland, Europa und Ägypten. Aber es geht hier auch darum, dass Ephraim hier einen Bund schließt mit Assur. Und es geht hier auch um die finanzielle Situation zwischen England und Ägypten, um das klarzustellen. Es wird zu einem Bund kommen, aber dieser Bund wird nicht lange anhalten. Diese Vereinbarung. Selbst wenn es zu einem Deal kommen sollte, im Hinblick auf Brexit, man geht davon aus, dass es entweder zu einem Hard Brexit kommt, nicht so Soft Brexit, und mit Sicherheit wird es kein angenehmes Abkommen sein, aber selbst wenn es zu einem Deal kommen sollte, zu einem Abkommen, der wird nicht anhalten. Auch der würde nicht anhalten. Und so müssen wir verstehen, dass es eine Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches geben wird, und zwar unter deutscher, österreichischer Führung, und zwar politisch, wirtschaftlich, und der Euro wird nach wie vor Bestand haben, wird nicht abgeschafft werden, und auch militärisch. Und man spricht jetzt mehr und mehr von einer europäischen Armee, etwas, was man vorher vielleicht mal so andeutungsweise gesagt haben mag, aber jetzt wird klar und deutlich davon gesprochen, von der Notwendigkeit. Und von Leyen hat sogar gesagt, wir müssen noch schneller daran arbeiten. Und alle sind sich einig mittlerweile, nicht nur Frankreich und Deutschland, auch viele andere, wir brauchen eine europäische Armee. Nun, einige sagen, nein, wir wollen die nicht. Aber das ist ja auch egal. Denn es geht darum, dass es letztendlich 10 Nationen oder Nationengruppen geben wird. Und die werden eine europäische Armee haben. Und die werden ihre Herrschaft, ihre Macht dem Tier übertragen, diesem letzten Diktator, diesem König Jareb, der auch König des Nordens genannt wird, der auch, wie ich sagte, König von Assyrien genannt wird, der natürlich das Tier genannt wird im Buch der Offenbarung. Und es wird eine religiöse Vereinigung sein, eine religiöse Vereinigung, eine Kollaboration zwischen Kirche und Staat, die sich gegen Gottes Volk richten wird, gegen andere auch, die sich nicht dem Diktat dieser Kollaboration unterstellen werden. Offenbarung Kapitel 13. Und da es sich um eine militärische Vereinigung handelt, kann man davon ausgehen, dass es wieder zu einem Militärdienst für alle kommen wird. Und dann müssen diejenigen, die sich weigern, am Militärdienst teilzunehmen, die Konsequenzen tragen. Ob dann noch Wehrdienstverweigerung gestattet sein wird, ist ja die Frage. Vielleicht wird es so sein wie unter Hitler, wo dann alle diejenigen, die sich nicht am Militärdienst beteiligen wollten, an die Wand gestellt wurden, in Konzentrationslager endeten. Und wie auch in Amerika die Androhung damals im Zweiten Weltkrieg gemacht wurde, alle diejenigen, die Wehrdienstverweigerer sind, die sollten an die Wand gestellt werden, hat damals der damalige Präsident gesagt. In Offenbarung 13 und Vers 1. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. und auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und dann wird berichtet, dass dieses Tier einem Panther gleicht, Bärenfüße hat, Löwenrachen hat, dass es eine tödliche Wunde erhalten hat. Diese tödliche Wunde wurde wieder heil. Und dann haben sie den Drachen angebetet, den Teufel, der dem Tier die Macht gab, haben auch dem Tier Huldigung erwiesen, sagt ja, wer ist dem Tier gleich, wer kann mit ihm kämpfen. Schauen Sie, es geht hier um die 10 Wiederauferstehungen des Römischen Reiches. Unsere Broschüre macht das deutlich über die 10 europäischen Wiederauferstehungen. Die 10 Hörner hier beschreiben diese 10 Wiederauferstehungen. Die 7 Häupter gehen zurück auf das Buch Daniel, wo dort 4 Weltreiche beschrieben werden. Aber das Römische Reich hat dann alles das konsumiert. Und dann heißt es, dass diese tödliche Wunde, denn das Römische Reich fiel ja, würde aber wieder belebt werden. Aber es geht nicht nur um das Römische Reich selbst, es geht hier auch um etwas ganz anderes noch. Und zwar, wenn Sie Vers 8 lesen, dann heißt es hier, und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Nicht es, das Tier, sondern ihn. Das bezieht sich jetzt auf den letzten Führer des Römischen Reiches, des europäischen Empire, wie es so schön heißt. Nun, viele haben auch bereits schon während der 9. Auferstehung Mussolini und Hitler als Götter angebetet, in diesem Sinne. Aber das wird noch viel schlimmer werden, bei der letzten Wiederauferstehung. Es werden alle ihn anbeten, alle, deren Namen nicht von Anfang der Welt angeschrieben stehen, im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Und auch hier wiederum eine weitere Stelle in Offenbarung 13 und Vers 11. Es wird hier ein zweites Tier beschrieben, eine religiöse Macht, die sich dem ersten Tier angleicht in seiner Konstellation, und die werden dann beide zusammen hantieren. Die katholische Kirche und der Staat haben immer schon diese Situation gehabt. Und zwar geht es hier um die 7 letzten Auferstehungen, dieses sogenannte Heilige Römische Reich. Und es heißt hier in Vers 13, es tut große Zeichen. Und der falsche Prophet, die letzte Manifestation, persönliche Manifestation, die sich in der letzten Auferstehung manifestieren wird, dieser falsche Prophet, der wird Zeichen tun, und zwar dämonische Zeichen. Sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen des Menschen. Und es verführt, Vers 14, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Es heißt es hier, dass die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden ist. Aber im Griechischen steht hier, sie sollen ein Bild machen dem Tier, der die Wunde hatte. Wiederum hier auf die Persönlichkeit hindeutend. Also hier sieht es auch fast so aus, als ob dieses Tier der letzte Repräsentant dieser europäischen Macht, dieser Führer, zunächst einmal verschwunden war von der politischen Szene. Und dann wieder kam, der hatte eine Wunde, eine politische Wunde erhalten, kommt aber wieder heraus aus dem Abgrund und ist auf einmal wieder da und wird dann jetzt diese Persönlichkeit, denen alle Menschen scheinbar nachlaufen wollen. Es geht um 10 Nationen. Es geht um 10 Nationengruppen, die sich auf die Weise formieren werden. Und die werden dann ihre Autorität, ihre Herrschaft, ihre Macht dem Tier, diesem Autokratenführer übertragen. Und diese Nationengruppen, die werden Deutschland beinhalten, absolut klar. Italien beinhalten, absolut klar. Auch Länder wie Österreich, Spanien, Frankreich und andere. Wir müssen warten und sehen, wie sich das alles zusammen konstelliert. Aber wir wissen, dass es dazu kommen wird und die Zeit ist nicht mehr fern. Und wir lesen etwas mehr noch über diese letzten 10 Könige. In Offenbarung Kapitel 17, angefangen in Vers 12. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, in diesem Falle hier, geht es hier um 10 Könige, 10 Hörner, die simultan leben und existieren. In der Stelle in Offenbarung 13 ging es um 10 Auferstehungen, eine nach der anderen. Aber hier geht es um diese 10 Hörner, die du gesehen hast, es sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Schauen Sie, es geht hier um simultane Herrschaft. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde, also für eine sehr, sehr kurze Zeit, Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Und was wird geschehen? Die werden gegen das Lamm kämpfen, Jesus Christus. Und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und die mit ihm sind, hoffentlich gehören sie dazu, die sind die Berufenen und die Auserwählten. und die Gläubigen. Also hier werden wir eine Konstellation sehen, wo letztlich diese Könige zusammen mit dem Tier und dem falschen Propheten und anderen gegen Christus kämpfen werden. Oder wollen zumindest, wenn er zurückkommt. Sie wollen seine Herrschaft in keinster Weise akzeptieren. Sie sind so verführt, dass sie meinen, Christus sei der Antichrist oder eine Invasion aus dem All oder was immer. Und sie werden in der Tat mit ihm kämpfen wollen. In Daniel Kapitel 2 wird das auch näher beschrieben. Daniel Kapitel 2 und lesen wir zunächst einmal in Vers 34. Es geht hier um diesen bekannten Traum, den Nebukadnezar hatte. Und Daniel kam, ihm den Traum mitzuteilen und dann auch die Deutung. In Daniel Kapitel 2 und in Vers 34. Da schautest du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild. Nebukadnezar hat ja diese Statue gesehen, diese goldene Statue, und sie sah aus wie so ein Mensch. Und der traf dieses Bild, diese Statue, an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Und dann weiter in Vers 41. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, Zehen, natürlich Zehen, das wird ein Teil des Königreichs sein. Selbst diese zehn Nationen, Nationengruppen werden nicht in allem übereinstimmen, aber sie werden vereint sein in ihrem Hass gegen Christus. Das wird ein Teil des Königreichs sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes, militärisch, und zum Teil ein schwaches, sehr schwaches, moralisches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander verbinden und vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber jetzt Vers 44, zur Zeit dieser Könige, also diese zehn sind Könige, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmer mehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Und wir haben aber gesehen, dieser Stein, dieser Felsen, schlug auf die Zehen. Denn das waren die letzten, die noch existierten. Alle anderen vorhergehenden Reiche, die in diesem Standbild symbolisiert worden sind, die waren bereits schon nicht mehr als herrschende Reiche in Existenz. Ein großer Gott hat dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Dereinst in der Zukunft, in der Endzeit wird dies alles geschehen. Sie werden gegen Christus kämpfen wollen. Christus, dieser Fels, wird sie zerschmettern. Wird ein Ende machen mit dieser wahnsinnigen Herrschaft verführter Menschen. Verführt von Satan, dem Teufel. Wir werden noch auf Weiteres achten müssen, und zwar auf eine Konföderation zwischen Europa unter deutscher Führung und nahöstlichen Staaten. Und wir lesen dies in Psalm 38. Alles dies wird noch geschehen. Das ist es, auf was wir achten sollen. Psalm 83. Psalm 83, angefangen in Vers 5. Psalm 83, Vers 5. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und es namens Israel nicht mehr gedacht werde. Also es geht gegen Israel. Sie haben einmütig beraten und haben einen Bund, wider dich, gegen Israel gemacht. Die Zelte Edoms, Türkei, die Ismaeliter, Saudi-Arabien, Moab, möglicherweise Irak, die Hagariter, ein arabischer Stamm, Gebal, Ammon, Jordan, Amalek, die Philister, mit denen von Tyros, auch Assur, Deutschland, Österreich, hat sich zu ihnen geschlagen und sie helfen den Söhnen Lot. Wiederum eine Anspielung auf Jordanien. Das ist diese Konstellation, die sich ergeben wird. Das Tier, das sich erheben wird, vielleicht auch aufgrund von Migrantenkrisen und anderen politischen, innerpolitischen Problemen. Das Tier und der falsche Prophet, diese religiöse Persönlichkeit, die zusammen mit dem Tier arbeiten wird, die werden dann in Jerusalem einmarschieren. Auch das ist sehr interessant. Sie werden in Jerusalem einmarschieren, das ergibt sich aus Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11. Und lesen wir einmal, was hier dazu gesagt wird. Daniel 11. Und Vers 45. Er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Das ist eine Beschreibung für die Stadt Jerusalem. Aber was wird geschehen, wenn er in Jerusalem einmarschiert? Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21 und fangen wir mit Vers 20 zu lesen an. Ich sehe schon, ich werde heute nicht die Predigt beenden können. Ich werde also das nur als den ersten Teil dieser zweiteiligen Serie dann verstanden wissen, denn ich habe noch sehr viel dazu zu sagen, auf was wir achten müssen, aber ich möchte hier damit zumindest aufhören, heute Lukas 21 mit Ihnen zu lesen, Lukas 21 und in Vers 20. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Und dann heißt es, Vers 22, denn das sind die Tage der Vergeltung, das erfüllt wieder alles, was geschrieben ist. Wehe den Schwangeren, den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das Tier wird in Jerusalem sein. Der falsche Prophet wird in Jerusalem sein, wird im Tempel Gottes sitzen, von sich vorgeben, Gott zu sein. Das Tier wird seine Armee nach Jerusalem bringen, um Jerusalem einzunehmen, wie das natürlich in der Vergangenheit bereits schon durch die Römer geschehen ist. Ein Vorläufer dessen, was in der Zukunft, in der nahen Zukunft geschehen wird. Deswegen wird Europa eine Armee haben. Unter der Führung von Deutschland. Ganz klar wird dies prophezeit. Sacharja Kapitel 14. Sacharja Kapitel 14. Da lesen wir angefangen in Vers 1. Sacharja 14 und angefangen in Vers 1. Siehe, es kommt für den Herrn der Tag, dass man in deiner Mitte austeilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Völker sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Alle Völker, die dann noch existieren, alle mächtigen Reiche, das bezieht sich auch auf die Könige des Ostens, die dann kommen werden, im Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Die werden sich alle zusammentun, zusammen mit dem Tier, dem falschen Propheten. Amerika, Großbritannien, die werden gar keine Rolle mehr spielen. Die sind zu dem Zeitpunkt schon längst zerstört worden von Europa. Aber die werden sich alle versammeln zum Kampf gegen Jerusalem und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden. Die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, selbst von da. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Das ist auch eine Prophezeiung, auf die wir achten müssen. Jerusalem, Israel, der Staat Israel wird total isoliert sein, letztendlich. Keiner wird ihm die Hand der Freundschaft reichen. Und das ist von Gott so prophezeit worden. Wir werden in der nächsten Predigt dann weiteres sehen, im Hinblick auf das, auf was wir achten müssen, was uns die Bibel klar und deutlich zeigt. Und wir sehen doch bereits jetzt schon, denke ich mal, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo alles dies auf einmal möglich geworden ist, wie es früher nicht möglich war. Es hat ja eine Zeit gegeben, da hat es den Staat Israel ja überhaupt noch gar nicht gegeben. Wie konnten dann solche Prophezeiungen erfüllt werden? Schauen Sie, alles dies ist heute möglich, weil wir heute in der Endzeit leben. Und Christus warnt uns, und er sagt uns, achtet auf die Zeichen der Zeit. Und konzentriert euch auf das, was notwendig ist und lasst euch nicht ablenken von falschen Ideen, von falschen Lehrern, die zu euch kommen, von falschen Überlegungen oder das ist alles gar nicht so wichtig und wir haben hier noch so viel Zeit. Alles dies wird in der Bibel gesagt, dass dies kommen wird. Auch die Überlegung, dass es Menschen kommen wird, die sagen, ach, passiert noch lange nicht. Die Spötter der Endzeit, bleibt alles so, wie es gewesen ist. Oder die Amerikaner mögen sagen, ach, uns wird doch kein Land anfallen. Und überrennen, das gibt's doch gar nicht. Wir sind doch die mächtigste Nation der Welt, auch kriegerisch gesehen. Aber alles das wird passieren. Denn Gott hat es gesagt. Und Gott ist kein Mensch, dass er lügen könnte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.